Ja, Vertrauen zu Jesus Christus, das ist das Thema, mit dem wir uns unter anderem seit einigen Sonntagen beschäftigen. Wir haben uns dazu das Kapitel 8 betrachtet aus dem Matthäusevangelium. Wir haben den Aussätzigen betrachtet. Wir haben uns da mit dem Hauptmann von Kapernaum beschäftigt, insbesondere da mit seinem kranken Untergebenen, mit seinem kranken Diener oder Sklaven. Dann haben wir gesprochen auch über die Heilung der Schwiegermutter des Petrus. Und heute wollen wir eine weitere Geschichte betrachten, was das Vertrauen zu Jesus anbetrifft. Und ich darf euch bitten, wer das gerne mitlesen möchte, also wieder Matthäus 8. Es sind diesmal die Verse 18 bis 27. Also Matthäus 8, die Verse 18 bis 27. Da hören wir Folgendes. Und da Jesus viel Volks um sich sah, hieß er hinüber jenseits des Meeres fahren. Und es trat zu ihm ein Schriftgelehrter, der sprach zu ihm: Meister, ich will dir folgen, wohin du gehst. Jesus sagt zu ihm: Die Füchse haben Gruben, die Vögel haben ihre Nester unter dem Himmel, aber des Menschensohn hat nicht, da er sein Haupt hinlege. Und ein anderer unter seinen Jüngern sprach zu ihm: Herr, erlaube mir, dass ich hingehe, zuvor meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm: Folge du mir und lass die Toten ihre Toten begraben. Und er trat in das Schiff und seine Jünger folgten ihm. Und siehe, da erhob sich ein großes Ungestüm im Meer, also dass auch das Schifflein mit Wellen bedeckt ward und er schlief. Und die Jünger traten zu ihm und weckten ihn auf und sprachen: Herr, hilf uns, wir verderben. Da sagte er zu ihnen: O ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und stand auf und bedrohte den Wind und das Meer, da ward es ganz still. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen: Was ist das für ein Mensch, das im Wind und Meer gehorsam ist? Wir wollen nochmal stille werden. Ja, Herr Jesus Christus, wir wollen dir jetzt von ganzem Herzen Dank sagen für diesen Text, den du uns am heutigen Sonntag gibst. Wir danken dir, dass du es bist, der uns jetzt dieses Wort aufschließt. Und so dürfen wir dich bitten, dass du uns die nötige Wachsamkeit und Konzentration schenkst, dass wir einerseits verstehen und vor allen Dingen, dass wir diese Worte auch in unseren Herzen bewahren und dass diese Worte auch wirklich unser Leben prägen und bestimmen. Und so geben wir dir jetzt darüber alle Ehre, loben und preisen dich für dein lebendiges Wort, das wir heute Morgen hören dürfen. Amen. Ja, es ist ja schon interessant, wenn man sich diese Verse 18 bis 27 durchliest. Normalerweise, so habe ich also die Entdeckung gemacht, normalerweise lesen wir den ersten Teil oder den zweiten Teil. Der erste Teil geht dann von 18 bis 23 und dann kommt der zweite Teil eben von 24 bis 27. Das heißt also, entweder haben wir als Text die Aufforderung zur Nachfolge, oder wir haben als Text die Sturmstillung. Man sieht das selten, dass also dieser gesamte Text so gelesen wird, von Vers 18 bis 27. Und wenn man mal diese Überschriften weglässt, liebe Geschwister, dann ist es doch eigentlich ein zusammenhängender Text. Nicht, da steht also, oder da liegt, genauer gesagt, da liegt also ein Boot abfahrbereit am Ufer des See Genezareth. So fängt ja diese Geschichte an in Vers 18. Und er hieß hinüber jenseits des Meeres fahren. Und dann kommen zwar diese Verse 19 bis 22 oder 23 dazwischen, wo da diese beiden Menschen da auftreten. Einmal ein Schriftgelehrter und zum anderen mal einer unter seinen Jüngern, die dann die entsprechenden, der eine stellt seine Frage oder stellt seine Bitte dar und der andere wird aufgefordert, bis schließlich Jesus Christus dann wirklich im Vers 23 dann in das Boot tritt. Und so betrachtet gehören diese Verse 18 bis 27 eigentlich zusammen. Und so wollen wir das auch heute Morgen machen. Wir wollen diese Verse nicht auseinanderreißen und da zwei Predigtexte daraus machen, sondern sie gehören wirklich zusammen. Und das merkt man, liebe Geschwister, das merkt man auch daran, dass sich nämlich ein Stichwort durch den gesamten Text zieht. Das ist nämlich das Stichwort vom Nachfolgen. Das zieht sich durch den gesamten Text. Also aus dem Grunde schon ist es wirklich ein zusammenhängender Text, diese Verse 18 bis 27. Und wir sehen ja, der Erste sagt ja sogar, ich will dir nachfolgen, wohin du gehst. Im zweiten Fall ist es so, dass Jesus Christus die entsprechende Person auffordert, folge du mir nach. Und dann haben wir noch diese dritte Zielgruppe, von der es heißt, und die Jünger folgten ihm. Wir haben also drei Zielgruppen und drei Nachfolgemodelle. Und die wollen wir heute Morgen mal betrachten. Und in allen Nachfolgemodellen diese interessante, diese spannende Frage, wer legt eigentlich fest, was Nachfolge ist? Wie Nachfolge wirklich zu laufen hat? Ganz klar, es ist unser Herr Jesus Christus. Wir sehen auch in diesem Text, er macht dazu ein Angebot. Und das musst du ganz klar wissen, es ist der Herr, der wirklich bestimmt und der wirklich festlegt, wie also Nachfolge auszusehen hat. Und wir kennen ja alle diesen Begriff autark. Autark meint also, dass da wirklich ein Mensch ist oder dass ein Mensch darauf ausgelegt ist, wirklich also unabhängig und selbstständig zu sein, beziehungsweise eigenverantwortlich zu handeln. Und wenn du jetzt in die Bibel hineinschaust, dann wirst du sofort feststellen, dass der lebendige Gott dich als ein Beziehungswesen geschaffen hat, und zwar nicht nur auf menschlicher Ebene, sondern ganz elementar, ganz wichtig, eben auch auf göttlicher Ebene. Und dann merkst du ganz schnell, dass du gar nicht mehr so autark bist. Und das ist auch gut so, liebe Geschwister. Das ist auch gut so. Denn wenn diese Beziehung zwischen dem Schöpfer und dir nicht klar ist, dann bestimmen andere, dann legen andere fest. Es gibt kein geistliches Vakuum, das wissen wir alle. Dann kommen sofort andere Stimmen. Und deswegen muss das von vornherein für dich als Christ wirklich klar sein, wer letztendlich bestimmt, wer letztendlich festlegt, dass es wirklich der Herr Jesus Christus ist. Und das gehört eben ganz wesentlich zur Nachfolge, das gehört ganz wesentlich zum Glauben, das gehört ganz wesentlich zum Vertrauen. So, und jetzt stellen wir uns dieses Bild vor. Jetzt kommen wir zum ersten Nachfolgemodell. Wir stellen uns dieses Bild vor. Da liegt also das Boot abfahrtsbereiter am Ufer des See Genezareth, und da kommt als erster ein Schriftgelehrter. Und der sagt natürlich, ja, ich will mit dabei sein. Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und wir würden doch alle sagen, das ist doch mal endlich eine Aussage. Das klingt doch gut, was wollen wir denn noch mehr? Stellt euch vor, in eurer Nachbarschaft, da sagt ein Mensch plötzlich, ich will dem Herrn nachfolgen. Da würden wir alle jubeln und danken und so weiter. Und trotzdem, liebe Geschwister, trotzdem habe ich so den Eindruck, dass diese Aussage des Schriftgelehrten ja so einen etwas eigenartigen Nachgeschmack hat, so nach dem Motto, ja, letztendlich entscheide ich, Herr Jesus Christus, entscheide, dass ich dir nachfolge. Und du, Herr Jesus Christus, musst auch dankbar sein, denn schließlich gibt es ja nicht so viele, Herr, die dir da nachfolgen. Und was erleben wir jetzt? Dass der Herr Jesus Christus diesen Schriftgelehrten ganz massiv abbremst und ihm sagt, können wir mal ganz kurz klären, mein lieber Schriftgelehrter, können wir mal ganz kurz klären, wie Nachfolge bei mir wirklich aussieht. Was hast du eigentlich für eine Vorstellung, wenn du mir sagst, ich will dir folgen, wohin du willst? Hast du überhaupt eine Ahnung, was du da sagst? Weißt du überhaupt, was das bedeutet? Und dann muss ihm Jesus Christus also wirklich klar machen, mein lieber Schriftgelehrter, so einfach läuft das bei mir nicht. Bei mir ist das so, wie wir das jetzt gerade in dem Text gehört haben, bei mir ist das so, dass die Füchsen da ihre Gruben haben und die Vögel haben da ihre Nester, also wild lebende Tiere, die haben es besser als ich. Ich als Menschensohn weiß noch nicht einmal, wo ich mein Haupt hinlegen soll. Willst du wirklich, wenn du zu mir sagst, ich will dir nachfolgen, wohin du willst, willst du wirklich ein Stück Anteil haben an meiner Person, an meinem Wesen, an meinem Leben, ja sagen wir so, an meiner Heimatlosigkeit, das drücken ja im Grunde genommen dieser Vers da aus, wenn Jesus Christus sagt, die Füchse haben da ihre Gruben und die Vögel ihre Nester und ich, der Menschensohn, hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Willst du wirklich ein Stück weit Anteil haben an meiner Heimatlosigkeit? Und was sagt uns das, liebe Geschwister? Was sagt uns das? Ja, so ein bisschen Jesus, so ein bisschen Religiosität, so ein bisschen Frömmigkeit, so ein bisschen Beten, das ist auch heute noch in. Das macht man auch heute zum Teil. Das schadet niemandem. Das ist ungefährlich. Aber liebe Geschwister, Jesus Christus, ich sage es mal so, im ganzen Paket, in seiner ganzen Person, in seiner ganzen Vollmacht, in seiner ganzen Autorität, in seinem ganzen Willen, das ist doch manchen des Guten zu viel. Nur einen Text weiter, und über diesen Text werden wir, so Gottes will, auch noch sprechen, nur einen Text weiter vollbringt Jesus Christus ein großartiges Wunder. Da werden, je nachdem, welches Evangelium man da jetzt zugrunde legt, welchen Evangelisten, ich sage es mal jetzt so, da wird also ein furchtbar okkult belasteter Mensch wird durch Jesus Christus frei. Er kann wieder leben. Und wie endet dieser Text? Dass die Bevölkerung kommt und sagt zu Jesus Christus so sinngemäß, verlasse bitte unsere Gegend. Verlasse bitte unsere Gegend, wir wollen dich nicht, wir wollen das nicht. Und das merkst du doch auch schon in unserem Land. In unserem noch friedliebenden Deutschland, da merkst du das auch, da spürst du das auch. Da musst du nicht erst irgendwelche islamischen Länder aufzusuchen, sondern da spürst du das doch auch schon, dass man diese ganze Sache mit Jesus Christus nicht haben will. Und wenn ich Jesus Christus ganz, die Betonung auf ganz, wenn ich ihn ganz haben will, dann stelle ich Gottes Wort vor Menschenwort. Nicht? Dann stelle ich seinen Willen wirklich vor die Mehrheit der Bevölkerung. Dann sind seine Verhaltensregeln, seine Gebote, seine Ordnungen sind zeitlos und unabhängig von der jeweils gültigen Gesellschaftsnorm. Und liebe Geschwister, das spüren wir doch immer, das spüren wir da also wirklich immer und immer mehr, auch gerade in unserem Land. Und das musst du einfach wissen, das muss dir wirklich klar sein, dass die Menschen da sagen, ja, so weit geht das heute wirklich nicht. Wo kommen wir denn da hin, wenn der lebendige Gott wirklich in allen Dingen unseres Lebens uns da hineinredet? Das wollen wir nicht. Und in dem Moment, wo du zum lebendigen Glauben gekommen bist, das musst du auch ganz nüchtern sehen, hast du im Grunde genommen ein Stück dieser Heimatlosigkeit mit eingekauft. Das musst du ganz nüchtern wirklich sehen. Und das liest du ja auch gleich am Anfang des Neuen Testamentes. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Es war nur eine kleine Truppe, die ihm da gefolgt sind. Und besonders am Ende seines Lebens hat Jesus Christus noch mal besonders gemerkt, wie einsam und verlassen er war, als er den Weg zum Kreuz ging auf Golgatha. Da hatte er das also noch mal in ganz besonderer Weise erlebt. Und wenn du das wirklich nicht realisierst, dann bestimmst du selbst die Nachfolge. Das kannst du natürlich machen. Und dann kannst du über dein Leben auch noch christlich schreiben, in Anführungsstrichen. Aber dir fehlt etwas ganz, ganz Entscheidendes. Dir fehlt nämlich Jesus Christus. Der fehlt dir dann. Der wirklich festlegt, wie Nachfolge zu funktionieren hat. Und damit fehlt dir dann auch der Kern des christlichen Glaubens. Damit fehlt dir auch der Kern des Vertrauens. Das musst du einfach wissen. Und die Frage ist, hat der Schriftgelehrte das bedacht, als er diesen sagte, ich will dir folgen, wohin du gehst? Und Jesus Christus ihm dann sagte, ja, wenn du das wirklich willst, dann musst du auch wissen, dass ich derjenige bin, der bestimmt und festlegt, wie Nachfolger auszulegen hat. So, die Bibel lässt es natürlich offen hier, ob er wirklich eingestiegen ist, aber wahrscheinlich ist er nicht eingestiegen, sondern er steht da am Ufer, schaut zu, das Boot fährt ohne ihn ab. Das ist das erste Nachfolgemodell. Und jetzt kommen wir zu diesem zweiten Nachfolgemodell. Da ist es etwas anders. Da heißt es ja, dass er einem unter seinen Jüngern, wer auch immer der gewesen ist, er wird ja namentlich nicht genannt, dass Jesus zu ihm sagt, folge mir nach, folge mir nach. So, und dieser nicht namentlich genannte Jünger will ja auch dem Ruf des Rabbis, will ja auch dem Ruf des Meisters Folge leisten. Aber, jetzt kommt es, er hat noch diesen Beerdigungstermin. Ein in der jüdischen Kultur hoch angesetzter Termin, das wissen wir alle. Kein banaler Termin. Die Pflicht, seine nächsten Anverwandten zu begraben. Und hier ging es schließlich um das Begräbnis seines Vaters. Aber wisst ihr, liebe Geschwister, dieses noch zuerst, das ist das Wort. Dieses noch zuerst, das ist wirklich dieses Stichwort. Dieses noch zuerst. Zuerst noch diese Beerdigung, Herr. Und dann komme ich in der Tat mit. Herr, kannst du vielleicht die Abfahrt des Bootes ein wenig verschieben, den Abfahrtstermin ein wenig verschieben? Und Jesus Christus sagt, da liegt aber das Boot. Und das Boot fährt deinetwegen nicht später ab. Wer bestimmt denn letztendlich? Und der Jünger sagt vielleicht natürlich ich habe doch noch diesen Beerdigungstermin. Das ist doch ganz normal, Herr, das ist doch einleuchten, das ist doch Sitte, das ist doch Anstand. Und Jesus Christus sagt, wenn ich Termine setze, dann gehen meine Termine und meine Befehle vor. Und dann heißt es eben nicht zuerst deine Termine. Und deswegen wartet das Boot nicht auf dich. Und Herr Jesus Christus sagt auch noch weiter, weißt du auch, warum das bei mir so läuft? Weil nämlich daran sichtbar wird, wer ich für dich bin. Bin ich wirklich die Nummer eins in deinem Leben? Und wenn das nicht ist, dann bekommst du keine Gemeinschaft mit mir hin. Ich möchte gerne Gehorsam von dir. Und in der Bergpredigt sagt das Jesus Christus so, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Warum gelingt manchen Christen so eine echte Jesus-Nachfolge nicht? Warum? Weil sie meinen, sie könnten mit Jesus Christus an zweiter, dritter, vierter oder fünfter Stelle leben. Und das haut nicht hin, liebe Geschwister. Das haut nicht hin. Auf diese Art und Weise bekommst du keine Gemeinschaft mit ihm. Und vielleicht hast du in deinem Leben wirklich schon solche Situationen vor deinen Augen, wo du also schmerzhaft im Nachhinein also feststellen musst, jetzt im Bild gesprochen, da hätte ich eigentlich einsteigen müssen in das Boot. Aber aus meiner Sicht waren andere Dinge wichtiger. Oder ich wollte sie zuerst erledigen. Und Jesus Christus hat gesagt, eigentlich wollte ich, dass du jetzt mit mir in dieses Boot einsteigst. Und auch hier können wir die Frage stellen, hat der nicht genannte Jünger das alles bedacht? Ist er mit eingestiegen? Die Bibel lässt es auch wieder offen, aber wahrscheinlich ist er nicht eingestiegen, das Boot fährt ab und der Jünger geht zur Beerdigung. Aber, liebe Geschwister, es gibt also Menschen, die doch eingestiegen sind. So heißt es ja hier in unserem Text, und die Jünger folgten ihm. Das ist jetzt das eigentliche Nachfolgemodell und mit dem wollen wir uns natürlich jetzt etwas intensiver befassen. Und ich finde es einfach faszinierend, aber das ist eben unser Herr. Ich finde es einfach faszinierend, wie unser Herr es in wenigen Versen schafft, das wirkliche, das echte Nachfolgemodell mit all seinen Facetten konzentriert wirklich darzulegen. Und das wollen wir jetzt machen. Das Boot liegt also da abfahrbereit, Jesus tritt in das Boot, die Jünger ebenfalls und wir fragen unseren Herrn Jesus Christus, Herr Jesus Christus, was passiert mit demjenigen, der in dein Boot einsteigt und wenn es wirklich und jetzt will, dass du also bestimmst, wie wirklich Nachfolge, wie wirklich Glauben, wie wirklich Vertrauen aussieht. Was passiert mit demjenigen? Der erste Satz. Bedenken wir das bitte. Der erste Satz lautet, es kommt ein Sturm. Und wir sagen, toll, das fängt ja schon gut an. Ich sehe schon die Gewitterwolken heraufziehen, während die anderen da wohlbehalten da am Ufer stehen. Und ich frage mich, aber jetzt ist es leider schon zu spät, ich bin ja schon im Boot drin, ob ich mich wirklich richtig da entschieden habe. Aber das ist etwas ganz Wesentliches, liebe Geschwister, was gleich hier am Anfang steht. Die Jünger sind im Boot. Sie wollen glauben, sie wollen vertrauen, sie wollen nachfolgen und es kommt ein Sturm und zwar nicht am Ende ihrer Bootsfahrt, sondern gleich am Anfang. Das ist also etwas, was wir wirklich uns einprägen müssen. Es gilt im Grunde genommen genau der Satz, den Martin Luther vor Hunderten von Jahren gesagt hat, so geschieht es, so geht es, kommt Jesus Christus ins Schifflein, wird's nicht lange still bleiben. Genau dieser Satz, den Martin Luther vor vielen, vielen Jahrhunderten Jahren also gesagt hat. Und das andere muss man mit aller Klarheit sagen. Am Ufer ist es unkompliziert. Da kann ruhig der Sturm kommen, das tangiert mich nicht so sehr. Nicht, wie kann man nur da in das Boot einsteigen bei diesem Wetter? Nicht, das Boot droht ja unterzugehen, aber das musst du wissen, wenn du eingestiegen bist, dann kommt Sturm. Wie gesagt, dass immer Sturm kommt, aber es kommt Sturm. Das musst du wissen. Und da ist natürlich die Frage, hast du dir das so vorgestellt? Stellst du dir das so vor? Hat man dir das so gesagt? Hat man dir das in der Verkündigung vielleicht auch mal so gesagt? Komm zu Jesus Christus und dann wird alles wunderbar. Ich meine, das stimmt ja teilweise ja auch. Deine Vergangenheit wurde geklärt. In der Gegenwart hast du sozusagen den Rundum-Service Gottes, des lebendigen Herrn. Und deine Zukunft ist auch klar. Das stimmt schon. Aber du musst eben wissen, der erste Satz heißt, es kommt ein Sturm. Und das ist eben sehr, sehr wichtig, dass man das wirklich begreift. Und viele von uns, die schon Jahre oder Jahrzehnte der Nachfolge Jesus Christus hinter sich haben, wissen ganz genau, ich hätte mir manche stürmischen Erfahrungen sparen können, wenn ich nicht in das Boot eingestiegen wäre. Das Leben wäre weniger kompliziert, wenn ich nicht in das Boot eingestiegen wäre. Das weiß ich ganz genau. Aber seitdem ich im Boot drin bin, ob nun einmal grundsätzlich bei meiner Bekehrung, bei der Wiedergeburt oder immer wieder in den vielen Situationen meines Lebens, wo der Herr mich auffordert, komm, steig jetzt mit diesem Problem in mein Boot ein. Nicht? Aber das musst du eben wissen, da, wenn du einsteigst, wird manches komplizierter, wird manches in der Tat schwieriger. Und du fragst dich vielleicht manchmal, wie kommt das nur? Das ist doch im Grunde genommen alles, das ist doch kontraproduktiv. Jesus Christus lädt ja zur Nachfolge ein, zum Glauben, zum Vertrauen und im gleichen Moment kündigt er Sturm an. Nicht, und du fragst dich immer wieder, war das klug, war das sinnvoll, dass ich wirklich in das Boot da eingestiegen bin? Hätte ich nicht gedacht, dass ich ein Glückshormon nach dem anderen geliefert bekomme, ein geistliches Highlight nach dem anderen? Und jetzt stelle ich fest, dass ich Probleme, dass ich Schwierigkeiten bekomme, wenn ich es ernst nehme mit dem Herrn Jesus Christus. Plötzlich merke ich, ja, dass zur Nachfolge auch solche Vokabeln gehören wie notvoll, wie entmutigend, wie angstvoll, wie stressig, wie mühsam und so weiter. Solche Vokabeln gehören dazu. Das muss ich wissen. Und wenn du eben in das Boot einsteigst, musst du mit Sturm rechnen. Musst du mit Sturm rechnen. Und wir wollen uns das mal an einer ganz kleinen Geschichte oder einem kleinen Beispiel aus dem Neuen Testament klar machen, was das heißt, wenn du in das Boot Jesu Christi einsteigst. Und zwar, wir alle kennen ja die Geschichte von der Lydia, diese Einzelhandelskauffrau mit ihrer Boutique da in Philippi. Bei der lief zunächst einmal alles normal weiter, als sie zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen ist. Die musste weiterhin ihre Steuern bezahlen, die hatte weiterhin ihre Angestellten, nicht, die musste weiterhin ihre Bestellungen aufgeben und was sonst noch alles zum ordentlichen Führen eines Geschäftes gehört. Es lief zunächst mal alles normal weiter und doch, liebe Geschwister, war alles anders, denn in dem Moment, als der lebendige Herr nach ihrem Leben griff, in dem Moment, als der Heilige Geist zu ihr sprach, wurde in der Tat wirklich anders, alles anders. Jetzt musste sie erst recht ehrlich sein, was die Steuer anbetrifft. Jetzt musste sie erst recht ihre zweifelhaften Konten aufgeben, nicht mit denen sie versuchte, Steuern zu umgehen. Jetzt musste sie erst recht ihre Angestellten, ich Ich vermute mal, dass das damals in der Regel Sklaven waren, musste sie erst recht menschlich behandeln. Jetzt musste sie erst recht sich die Frage stellen, was mache ich eigentlich mit dem Gewinn, den ich aus meinem kleinen Unternehmen ziehe, da aus meinem Geschäft. Alles zusätzliche Fragen, die da auftauchen, die ich hätte mir sparen können, wenn ich nicht in das Boot da eingestiegen wäre. Aber jetzt hat sie diese Fragen. Jetzt hat sie diese Fragen. Wie gesagt, das musst du wissen. Steigst du in das Boot, gibt es Sturm und jetzt kommt das Zweite und Jesus schläft. Es stürmt und Jesus schläft. Und du denkst doch, jetzt wird doch bestimmt in der Tat, wenn das da alles stürmt, jetzt wird doch in der Tat alles gut. Der Herr Jesus Christus ist ja mittendrin im Boot. Nicht, und er schläft diesen, ja, wie soll man das sagen, diesen furchtbaren Schlaf des Souveränen, des Allmächtigen, nicht, der die Jünger fast zur Verzweiflung bringt. Und bedenken wir, das waren gestandene Männer, das waren Fischer, die waren auf dem See Genezareth zu Hause, die wussten auch, dass sich der See Genezareth mal von einer furchtbaren Seite zeigen konnte. Und trotzdem sagen sie hier, wie kann man in solch einer Situation schlafen, wo alles um uns herum brodelt und wir drohen unterzugehen? Und wenn wir jetzt in die Bibel hineinschauen, liebe Geschwister, dann werden wir manche Geschichte im Alten und im Neuen Testament finden, ja, wo wir den Eindruck haben, den scheinbaren Eindruck haben, der lebendige Gott schläft, da tut sich absolut nichts. Abraham, der große Mann des Glaubens, was sagte Gott eines Tages zu ihm? Geh heraus aus deinem Land oder aus deinem Volk, ich will dich zu einem großen Volk machen, das nicht zu zählen ist, wie der Sand am Meer. Geh heraus aus deinem Vollland, ich will dich zu einem großen Volk machen. Und dann vergehen fast 25 Jahre, dass man den Eindruck hat, dass Gott 25 Jahre, ich darf das mal jetzt so sagen, in Anführungsstrichen, Gott schläft, sich nicht bewegt. Und dann fast 100-jährig, da hält er dann sein Kind in den Armen, den verheißenen Sohn Isaak. Und was glauben wir, liebe Geschwister? Ich glaube, wir haben auch vor einigen Sonntagen darüber gesprochen, über diese bittende Witwe und dem ungerechten Richter. Was glauben wir, warum uns der Herr Jesus Christus ausgerechnet dieses Beispiel bringt? Nicht von dieser bittenden Witwe und dem ungerechten Richter, wo die Witwe jeden Tag kommt und ihm ihre Akte da auf den Tisch knallt. Weil der Herr Jesus Christus genau weiß, dass es Situationen in unserem Leben gibt, wo wir den Eindruck haben, der Herr schläft, da tut sich nichts, da bewegt sich gar nichts. Wir kennen diese Gebetswartezeiten. Wir kennen sie. Aber so ist, das müssen wir ganz nüchtern sehen, so ist das christliche Leben. So ist das christliche Leben, du bist im Boot, es stürmt und Jesus Christus schläft. Das ist also Grundbeschreibung christlicher Existenz. Das ist so. Und jetzt drittens, was kannst du nur tun? Was kannst du nur tun? Du kannst nur das tun, was die Jünger hier getan haben. Du kannst um Hilfe schreien, du kannst nur das eine tun, um Hilfe schreien, bitten, flehen, je nachdem, wie deine Situation gerade ist. Aber das bitte regelmäßig und ausdauernd. Das bitte regelmäßig und ausdauernd. Das um Hilfe schreien, das Gebet, ist hier das Entscheidende. Das ist das Erste und das Letzte der Gemeinde. Wenn du andere Vorstellungen von Gemeinde hast, dann leg sie bitte ganz schnell ab. Du wirst letztendlich immer bei dieser Truppe finden, die um Hilfe schreit, die fleht, die bittet. Du wirst Gemeinde immer in dieser Weise finden, dass sie das nämlich tut. Aus welchen Gründen auch immer. Ob es aus Panik, aus Angst, aus Armseligkeit, aus Hilflosigkeit, aus Unfähigkeit, wie auch immer. Du wirst Gemeinde immer in dieser Situation finden, dass sie wirklich ihren Herrn anruft, ihren Herrn bittet und wenn es ganz, ganz eng wird, wirklich um Hilfe schreit. So ist es, liebe Geschwister. Und das ist doch auf der anderen Seite, das ist doch auf der anderen Seite auch beruhigend. Wenn du wirklich einmal in solch einer Situation gewesen bist, und das sind bestimmt einige unter uns, dann bist du kein Einzelfall. Dann ist das auch kein Ausnahmefall. Dann hast du auch keinen Sonderstatus, sondern es ist normal, es ist Standard. Das musst du wissen. Wenn du Jesus Christus voll in dein Leben aufgenommen hast, dass er voll dein Leben bestimmt, dann stehst du doch nicht vor Jesus Christus und sagst, bisher habe ich alles selbst geregelt, jetzt aber ausnahmsweise brauche ich dich mal. Nein, so wirst du vor ihm nicht stehen. Sondern der lebendige Gott wird dir ganz was anderes sagen. Der wird dir sagen, du wirst, wenn du mit mir im Boot sitzt, dann wirst du das als Grunderfahrung deines Glaubens und deines Vertrauens machen. Und je länger, desto mehr, dass du sagst, Hilfe, ich gehe unter, hilf mir, aber ich höre dein Schreien. Das ist es, liebe Geschwister. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich wirklich schon mit meiner Brunhilde wirklich erfahren, solche Situationen. Zwar nicht so extrem wie hier, aber schon erfahren. Und jetzt, liebe Geschwister, du bist im Boot, es stürmt, er schläft, du schreist um Hilfe. Jetzt kommt der absolute Höhepunkt. Aber das vorneweg gesagt, der absolute Höhepunkt besteht nicht darin, dass der Sturm aufhört, sondern dass der lebendige Gott spricht, dass der Herr Jesus Christus spricht. Das ist wirklich hier der absolute Höhepunkt. Es stürmt immer noch. Die Jünger stehen immer noch im Wasser. Da hat sich an dieser Situation gar nichts geändert. Aber der Höhepunkt ist, dass der lebendige Gott, dass der Herr Jesus Christus hier in unserem Falle wirklich spricht, dass er sein Wort in die Not dieser Jünger hineinspricht. Das ist das Entscheidende. Das ist wirklich der Höhepunkt. Und das wirst du auch in deinem Leben schon erlebt haben. Nicht? Da ist die äußere Lage noch genau dieselbe. Die gleichen Schwierigkeiten, das gleiche Elend, die gleiche Not, alles das Gleiche, die gleiche Angst, die gleiche Hoffnungslosigkeit. Doch alles ist anders. Warum? Weil der lebendige Gott, weil der Herr Jesus Christus ein Wort spricht. Und er spricht ja nicht einfach nur so ein Wort, wie wir Worte reden, sondern er spricht ein Wort, das aus einer ganz anderen Welt und Wirklichkeit kommt. Wenn der Herr Jesus Christus sagt, fürchte dich nicht, dann ist das ein Wort aus einer ganz anderen Welt und Wirklichkeit. Und für ihn, für den Herrn Jesus Christus, ja, ist das im Grunde genommen so selbstverständlich, so einleuchtend, so klug und so vernünftig, aber aus meiner kleinen irdischen Welt, nicht, da wird das manchmal so unrealistisch, weil ich ja möchte, dass die Schwierigkeiten am liebsten sofort aufhören. Aber das ist der Höhepunkt des Glaubens, des Vertrauens. Höher kommst du nicht, dass der lebendige Gott wirklich ein Wort in deine Not hineinspricht. Höher kommst du nicht. Und das musst du einfach verstehen und das musst du vor allen Dingen erleben. Das musst du erfahren, dass der lebendige Gott wirklich ein Wort in dein Leben hineinspricht, wie auch immer er das macht. Ob er das durch die Bibel macht, durch den Gottesdienst, Bibelstunde, Hauskreis oder was es da alles für Möglichkeiten gibt. Aber das musst du in deinem Leben erfahren, dass der lebendige Gott in deiner Not hinein sein Wort spricht. Das ist der absolute Höhepunkt. Da entsteht Vertrauen. Da entsteht Glauben. Vertrauen entsteht nicht, wenn du da am Ufer stehst und überlegst, soll ich einsteigen oder soll ich nicht einsteigen? Vertrauen ist auch nicht, und bitte da nicht falsch verstanden zu werden, Vertrauen ist auch nicht da, wo du emotional da deine frommen Lieder singst. Auch da nicht. Sondern Vertrauen ist da, wenn du in einer Situation steckst, wie hier beschrieben oder ähnlich beschrieben, eine Situation, die du am liebsten nicht haben willst, die du abschütteln willst. Da entsteht also wirklich, wirklich Vertrauen. Und du willst ja auch nicht so unbedingt vor Jesus Christus stehen, so erbärmlich schreiend da wie die Jünger. Und dann kommt ja noch hinzu, dass sie zurechtgewiesen werden von Jesus Christus. Kommt ja auch noch hinzu. Sondern du willst ja mutig, klar, eindeutig vor ihm stehen. Aber so ist es nicht. Jetzt bist du im Boot. Jetzt stürmt es. Jetzt schläft er. Und er schläft immer noch. Aber dann hört er dein Schreien. Und er spricht sein Wort in deine Not hinein. Und du sagst, ja Herr, ich möchte dir jetzt wirklich vertrauen. Und ich stehe jetzt hier im Boot und ich stehe immer noch im Wasser. Und ich will dir wirklich vertrauen. Auch wenn ich am liebsten alles abschütteln möchte. Aber jetzt bitte ich dich von ganzem Herzen, bring mich mit deinem Boot wirklich ans andere Ufer. Bring mich wirklich mit deinem Boot da ans andere Ufer. Und liebe Geschwister, es ist auch noch dann Vertrauen, wenn du dieses Vertrauen auch nur eine kurze Zeit aushältst und du dann wieder zurückgehst zu Jesus Christus und der Herr dir sagen muss, ja, warum warst du? Warum bist du so furchtsam? Warum bist du so kleingläubig? Warum bist du wieder eingeknickt? Ist doch gar nicht angemessen. Du musst doch wissen, ich bin in deinem Lebenswort. Ich bin in deinem Lebenswort. Vielleicht gibt es noch einige Gedanken zu diesen beiden Begriffen da, kleingläubig und furchtsam, was Jesus Christus zu den Jüngern sagte. Warum seid ihr so kleingläubig? Kleingläubig, ja, was heißt es? Du fängst an zu glauben, du fängst an zu vertrauen. Aber die Strecke, die du jetzt glaubensvertrauenmäßig zu gehen hast, ist für deinen momentanen Glauben, für dein momentanes Vertrauen, die Strecke ist zu lang oder umgekehrt gesagt, dein Glaube zu kurz, zu klein. Und Jesus Christus sagt, hör bitte nicht zu schnell auf, wirf nicht zu schnell das Vertrauen weg zu mir. Wirf es bitte nicht so schnell weg. Und dann furchtsam, ich meine, wenn ich zu jemandem sage, sei nicht furchtsam, das klingt ja noch ein bisschen angenehm, sag ich mal so, ja, vorsichtig ausgedrückt. Nur im Urtext steht ganz was anderes, da steht nämlich feige. Und das klingt ja nicht mehr so höflich und so angenehm, wenn ich zu jemandem sage, du bist feige, du bist furchtsam, das kann ich doch verkraften. Aber das steht eigentlich im Urtext, du bist feige. Und im 2. Timotheusbrief gibt es ja diesen Vers, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, und da steht im Grunde genommen eigentlich auch den Geist der Feigheit, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das steht da. Aber seht ihn, liebe Geschwister, nehmen wir das bitte mit, Vertrauen zum lebendigen Herrn entsteht nicht davor, entsteht nicht danach, sondern mittendrin in deinem Problem. Da entsteht wirkliches, echtes Vertrauen zum Herrn. Ja, und jetzt kommt das Letzte, was Jesus Christus da macht. Das ist eigentlich schon gar nicht mehr so das Dramatische. Nicht, das geschieht eigentlich schon so im Nachklang, nicht, dass er jetzt den Wind sah und den See beruhigt und es plötzlich still wird. Und wir wissen, wenn der lebendige Gott, wenn der Herr Jesus Christus wirklich ein Wort spricht, dann wird aus dem großen Sturm wird die große Stille. Und wenn er ein Wort spricht, dann sind im Grunde genommen alle Themen gelöst, alle Themen geklärt. Und so wird es auch einmal sein am Ende der Menschheitsgeschichte. Wenn der lebendige Gott spricht, dann hat aller satanische Spuk wirklich ein Ende. Und vor allen Dingen, liebe Geschwister, wenn er am Ende spricht, dann bedeutet das auch, dass er dich aus der diesseitigen in die jenseitige Welt holt, in seine Welt, in sein himmlisches Reich. Wunderbar, wunderbar. Ja, und das Ergebnis dieses Textes, das ist ja auch schon interessant, dieses Ergebnis, nicht dieser Satz, dass dieser Satz gesagt wird, aber man hätte diesen Satz eigentlich von den Jüngern vermutet. Nein, die Menschen, die da am Ufer standen, die das alles irgendwie mitbekommen haben, die sagen plötzlich, die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, was ist das für ein Mensch, das im Wind und Meer gehorsam sind? Anbetung des lebendigen Gottes, was man eigentlich von den Jüngern so erwartet hätte, nachdem sie das wirklich mit Jesus Christus erlebt haben. Und das ist jetzt die Schlussfrage an jeden Einzelnen von uns. Nicht, du bist mal wieder ins Boot eingestiegen mit dem Herrn Jesus Christus. Er hat dich hinübergebracht an andere Ufer. Du bist ausgestiegen. Du hast vielleicht noch etwas wackelige Beine. Und jetzt fragt dich der Herr Jesus Christus nochmal, steigst du wieder ein in mein Boot? Die Antwort überlasse ich jedem selbst. Die Antwort überlasse ich jedem selbst. Und jetzt verstehen wir immer mehr diese Glaubenslieder, die andere schon Jahrhunderte vor uns da geschrieben und gedichtet haben und die an Tragkraft, an Schönheit, an Gewicht überhaupt nichts verloren haben. Und das Lied, das werden wir nachher, nach dem Gottesdienst, werden wir das also singen. Johann Daniel Hernschmidt. Er war unter anderem Theologiestudent erst einmal. Und zwar war er da auch Theologiestudent. Als Theologiestudent war er Gehilfe bei August Hermann Franke. Und später, nachdem er sein Theologiestudium beendet hat, war er in gewissen Orten, war er als Pfarrer tätig, auch als Theologieprofessor tätig und schließlich auch Chorleiter der Frankschen Anstalt in Halle. Und dieser Johann Daniel Hernschmidt, das finde ich faszinierend. Der hat also wirklich eines der bis heute gültigen Lieder zu Matthäus 8 geschrieben. Und deswegen war es so mein Wunsch, dass wir das nach dem Gottesdienst singen. Ich will nur mal einige Zeilen da vorlesen. Gott will's machen, dass die Sachen gehen, wie es heilsam ist. Lass die Wellen höher schwellen, wenn nur du bei Jesus bist. Wer sich kränket, weil er denket, Jesus liegt im Schlaf, wird mit Klage nur sich plagen, dass der Unglaub leide Straf. Wann die Stunden sich gefunden, tritt die Hilfe mit Macht herein, um dein Grämen zu beschämen, wird es unversehens sein. Das war das Lied von Johann Daniel Herrnschmidt. Und das wollen wir nachher singen. Aber ich darf euch jetzt bitten, dass wir uns zum Gebet erheben. Ja, Herr Jesus Christus, was ist das für ein gewaltiger Text, den du uns da wirklich vor Augen gestellt hast. Und wir danken dir so von ganzem Herzen, dass wir das wirklich auch sehen dürfen, dass wir das wirklich auch ja, in unserem Leben schon erfahren haben, wie du uns wirklich durch notvolle Sorgen, durch notvolle Probleme hindurchgebracht hast. Und wir möchten dich so von Herzen bitten, dass wir wirklich immer wieder ins Boot einsteigen. Dass wir immer mehr diese Erfahrung machen, wir können uns auf dich verlassen. Dein Wort hat Gültigkeit, was du einmal gesagt hast, hat wirklich Bestand, daran kann nicht gerüttelt werden. Und ich danke dir auch, Herr Jesus Christus, dass wir schon solche Erfahrungen haben machen dürfen. Und jetzt, Herr Jesus Christus, möchten wir dir auch alle die hinlegen, die noch nicht ins Boot eingestiegen sind und dich herzlich bitten, dass du sie hereinlockst, Herr, dass du sie hereinziehst. Und wir danken dir so von Herzen, dass du auch in der neuen Woche der Herr bist. Du bist im Boot, was Besseres gibt es nicht, was Besseres kann uns nicht passieren. Und darüber geben wir dir alle Ehre, loben und preisen deinen herrlichen Namen. Amen.